Kofa auf dem Sofa. Der Podcast mit Sibylle Stippler und Jens Breuer. Mensch, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hier ist Kofa auf dem Sofa am 23. November in, ja, also ungefähr 4 Wochen ist Weihnachten. Aber das soll's natürlich noch nicht gewesen sein, ne, Sibylle?
Ach ja, irgendwie lädt das ja dann schon ein, so aufs Jahr zurückzublicken. Aha. Aber wir machen heute genau das Gegenteil. Wir gucken in die Zukunft. Und ja, wenn ich so an die Zukunft denke, Jens, was glaubst denn du? Was für Fähigkeiten brauchst du denn für die Welt von morgen?
Beruflich meinst du jetzt, ja?
Ja.
Also ich glaube, wir alle sprechen von Digitalisierung. Digitalisierung wird immer wichtiger. So ein technologisches Grundverständnis wird, glaube ich, einfach muss sein. Ohne wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ansonsten, also ist es natürlich auch so, dass sich Technik immer schneller entwickelt. Das heißt, man muss natürlich auch da irgendwie am Ball bleiben und gucken, dass man da auch Schritt halten kann. Und ansonsten, tja, also wahrscheinlich natürlich auch weiterhin so Klassiker, könnte man ja schon fast sagen, wie einfach auch Teamfähigkeit, vielleicht noch mehr als früher schon. Lösungsorientierung wäre vielleicht wichtig. Oder eben auch, was ich ja persönlich ganz, ganz wichtig finde, sich eben auch für Dinge, für Projekte, für Kunden zu begeistern. Also auch das Ganze auch zu leben, was man da tut. Nicht nur irgendwas zurechtzufeilen, zu schreinern oder zu malern, sondern eben auch zu sagen, boah, ich habe hier ein richtig cooles Projekt und ich habe Lust, das auch umzusetzen.
Kann ich mir vorstellen, dass das, was du beschreibst, auch morgen noch echt gute Gültigkeit haben kann. Wie du schon sagst, die Welt ändert sich schneller denn je. Man kennt das ja. Also die Wirtschaft hat sich ja schon immer verändert und so das, was die Menschen können mussten. Wenn man mal zurückdenkt, 250 Jahre in die Vergangenheit, da ging es ja los, dass Textilprodukte erstmals im industriellen Maßstab hergestellt werden konnten. Dann kam die zweite Welle, die Dampfmaschine wurde erfunden, ein enormer Produktivitätsschub. Naja, und dann kamen noch weitere Wellen und jetzt sind wir gerade so am Übergang von der 5. zur 6. Welle der industriellen Revolution sozusagen. Hier kommt künstliche Intelligenz, Robotik und Nachhaltigkeit ganz stark ins Spiel. Das kann man sich ja schon fragen. Wir merken es schon so ein bisschen im Arbeitsalltag. Aber wie stellen wir uns denn am besten darauf ein?
Ja, das ist die große Frage, die wir versuchen in dieser Folge zu klären. Wenn Sie die ersten Wellen der Innovation verpasst haben in den letzten 250 Jahren, ist jetzt die Gelegenheit, die aktuelle mitzuschwimmen. Und wir freuen uns darüber, dass wir einen ganz besonderen Gast heute hier bei uns bei Kofa auf dem Sofa haben. Unser Gast ist Frau Professor Dr. Annabel Tennis. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Zukunftsforscherin, muss man dazu sagen. Also die Frau, die wirklich in die Zukunft blicken kann. Und Frau Tennis, wir würden es ganz gerne mit Ihnen so machen. Das hat sich bewährt in den letzten Folgen hier bei uns, dass wir mit jedem Gast, der bei uns ist, eine Runde Fahrstuhl fahren. Einen kleinen Elevator-Pitch mit Ihnen machen. Ungefähr 30 Sekunden, in denen wir Sie bitten würden, sich einfach mal vorzustellen, damit man ein bisschen besser weiß, was Sie eigentlich so tun den ganzen Tag. Es geht los.
Ich bin eine Unternehmerin, Geschäftsführende Direktorin des Berliner SAH-Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement, serielle Gründerin, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich, Autorin und Keynote-Speakerin. Mit Leidenschaft gründe ich seit etwa 10 Jahren verschiedenen Branchen und aktuell bin ich im Bereich Bildung und Gesundheit investiert und auch engagiert, ganz aktiv. Meine NGO ist die Get Your Wings, das ist der Lernraum für Zukunftsgestalterinnen, mit dem wir Menschen, jungen Menschen helfen, dass sie nachhaltig digital kompetent werden.
Wahnsinn, das war ja eine Punktlandung. Also ich glaube, Sie sind die Erste, die das geschafft haben.
Oh, ich hätte noch sehr viel mehr weiter erzählen können. Ja. Ich glaube, ich hätte mit 4 Elevator-Pitch hätte ich es, glaube ich, gerade geschafft. Aber ich habe noch so gerade die Kurve bekommen und bin ganz stolz.
Alles perfekt, alles gut gelaufen. Vielleicht können wir trotzdem noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ich habe ja gesagt, Sie sind Zukunftsforscherin. Was muss man sich denn unter dem Job einer Zukunftsforscherin vorstellen? Ist das Glaskugel, ist das Kaffeesatzlesen, ist es Zeitreisen? Was machen Sie den ganzen Tag?
Ja, die Leute stellen sich da am liebsten vor, dass ich eine Dystopie erzähle, wie schrecklich alles wird. Und natürlich kann ich das tun, Angst verbreiten, aber das mag ich gar nicht. Und das ist auch nicht mein Job oder so sehe ich meinen Job nicht. Mein Job ist, dass ich einmal darstelle, mit welchen Möglichkeiten wir was erreichen können. Und zwar bevorzugt im guten Bereich. Das heißt, was kann ich zum Beispiel tun, um die 1,5 Grad Klimaerwärmung nicht zu reißen, sondern da zu bleiben, dass ich das erreiche. Was kann ich tun, um eine lebenswerte Welt für uns alle zu schaffen? Was sind unsere Ziele vielleicht, die wir modifizieren dürfen? Und was gibt es fern von höher, schneller, weiter für uns, um unser lebenswertes Leben noch lebenswerter zu gestalten? Für mich ist Zukunftsforschen auf der einen Seite das, was Unternehmen gerade im Technologiebereich entwickeln, auf der anderen Seite aber das, was wir als Menschen damit machen. Und wichtig finde ich, dass das in einem Verhältnis bleibt. Nur anzugucken, was geht, finde ich gefährlich und ist so ein bisschen wie so ein Spieltrieb, der einfach immer schaut, ja, was geht denn eigentlich noch so? Fern von dem, was gut für uns ist.
Sie sagten eben auch, dass Sie viel mit jungen Menschen arbeiten und die fit machen wollen für die Welt von morgen. Was können wir denen denn mitgeben? Also welche Kompetenzen brauchen die jungen Menschen oder auch jetzt die Älteren, die ja auch noch mit beiden Beinen im Arbeitsleben stehen und vielleicht auch noch ganz viel verändern wollen und noch ganz viel vorhaben mit ihrem Leben? Was können die denn konkret tun? Oder worum sollten sie sich in ihrer eigenen persönlichen Weiterentwicklung kümmern?
An erster Stelle finde ich es total wichtig, dass man informiert bleibt, interessiert bleibt, informiert bleibt und dann am dritten Schritt engagiert bleibt. Ich finde es super, super wichtig und klasse, dass so viele Jugendliche verstehen, dass sie sich engagieren sollten für eine lebenswerte Welt von morgen. Ich finde es aber genauso wichtig, dass genau all die auch verstehen, dass es wichtig ist, dass sie sich vorab informieren. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man überhaupt Zusammenhänge versteht, jetzt beispielsweise was Klimapolitik angeht oder insgesamt Umweltpolitik und dass man sich dort und dabei zusammentut, bespricht, dass man auch global Lösungen findet, die nicht allein regional oder national bleiben, denn das Thema, was wir haben, ist ein globales Thema und es muss auch global gelöst werden. Unabhängig davon brauchen wir natürlich regional, national oder auch in kleinen internationalen Einheiten auch Lösungen, denn es muss vorangehen. Es reicht nicht, darüber zu reden, es muss was passieren und das bedeutet, dass jeder Einzelne aus seinem Leben umstellen sollte und sich Gedanken machen sollte, wo er verzichten kann und wo der Verzicht eigentlich kein Verzicht ist, sondern eher, eigentlich ein Luxus ist, den man sich gönnt, um etwas für eine lebenswerte Welt zu tun.
Frau Tennis, Sie sagten gerade, also interessiert, informiert, engagiert bleiben. Das wären für mich schon so die Grundlagen für lebenslanges Lernen, oder? Also, dass man die Neugier sich behält, noch sich Dingen zu widmen, die man bisher noch nicht drauf hat.
Absolut. Ich glaube auch, dass deswegen Angst ein ganz schlechter Begleiter ist. Angst bedeutet Unsicherheit, bedeutet auch dieses Gefühl, ich kann nichts tun. Das Gegenteil brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die eben die Ohren und Augen offen halten, die interessiert sind daran, was passiert, die sich einlesen, die diskutieren, die überlegen und dann sich eben auch engagieren.
Und trotzdem fällt es manchen Menschen ja ganz schön schwer, oder? So das loszulassen, dass die Kenntnisse, die man glaubt schon zu haben. Also man hat ja auch dieses Bild dieser Blasen, in denen man sich bewegt, wo man eher so nach Wissen sucht, was das bestätigt, was man schon hat. Haben Sie einen Tipp, wie gelingt das denn, wenn man schon relativ festgefahren da ist, doch nochmal sich zu öffnen eben für die Welt von morgen, für die Veränderungen, für die jeder Einzelne und jede Einzelne von uns jetzt eigentlich zählt?
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, kannst du nicht mal auf das und das verzichten, stell dich nicht so an. Und ich muss sagen, ich verstehe die Menschen, denen es schwerfällt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gab ja so eine Werbung umpacken im Kopf, dass man einfach für sich die Parameter verändert, dass man für sich feststellt, dass dieses kalte Duschen am Morgen ja doch extrem cool sein kann, weil man sich so frisch fühlt danach und weil man gleichzeitig auch noch was tut für die Energie, also für den Energieverbrauch.
Also ich bin mittlerweile bei kürzer Duschen angekommen. Bei Kaltduschen bin ich noch nicht gelandet.
Also wenn Sie möchten, kann ich ein paar Tipps dazu geben. Ich dusche nämlich wirklich kalt, seit ich Kind bin. Also ich habe gelernt, dass es sich lohnt, für seine Gesundheit einige Zugeständnisse zu machen, die, wenn man sie dann macht, dann sich darstellen und plötzlich zeigen als wirklich totaler Luxus und total coole Tools, die einem helfen, dass man sich einfach viel, viel besser fühlt. Das kommt aber erst danach. Also probieren Sie es mal.
Man fühlt sich super. Ja, ich finde es cool, sich einfach diesem Thema auch sozusagen, wie werde ich denn flexibler im Kopf und so, sich erstmal über diese private Ebene zu nähern, weil ich glaube, Gesundheit ist ja was, wo wir Menschen am ehesten nochmal bereit sind, was anders zu machen, wenn wir merken, so geht's nicht weiter.
Oder wenn es uns jemand sagt.
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt.
Aber dieses, wenn uns jemand das sagt, dann ist es immer am besten, wenn der uns mitnimmt. Also wenn der sagt, wie geht's dir denn eigentlich, wie findest du das denn selber, warum tust du das denn und guck mal, wie wäre es denn? Was hältst du von dem Vorschlag? Und wenn es dann mein eigener ist, dann finde ich es nämlich richtig gut. Wenn ich das Gefühl habe, der andere sagt mir das, so muss es gehen, dann ist die Gefahr dabei, dass ich dem anderen die Schuld gebe, wenn es dann nicht klappt und die Verantwortung und dass ich es nicht als meins erachte. Das heißt, ich bin sehr viel nachhaltiger dabei und sehr viel mehr dahinterher, wenn ich das Gefühl habe, ich selber habe es eigentlich entdeckt und umgesetzt und kann total stolz drauf sein.
Ja, jetzt lassen Sie uns doch vielleicht mal von der persönlichen, privaten Ebene so ein bisschen auf die betriebliche auch kommen, denn unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich viele kleine und mittlere Unternehmen. Neben Ihrer Professur sind Sie ja zusätzlich auch stellvertretende Vorsitzende im Bitkom-Arbeitskreis Arbeit 4.0. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Future Skills, und darüber wollen wir natürlich auch so ein bisschen sprechen. Frage, die sich daraus natürlich automatisch ableitet, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten werden wir in Unternehmen oder die Unternehmen selbst dann eben auch in Zukunft benötigen, um bestehen zu können?
Es verbergen sich darunter ganz verschiedene Kompetenzen. Auf der einen Seite haben wir lange Zeit geglaubt, dass wir das Wissen gar nicht mehr brauchen, weil das uns ja von den Maschinen abgenommen wird. Aber wir sehen natürlich auf der anderen Seite, dass es doch die Vernetzung braucht, also das, was im kleinen, im kindlichen Gehirn diese Synapsenbildung ausmacht, um einfach Zusammenhänge zu verstehen. Das heißt also an erster Stelle Wissen. Es reicht nicht, wenn ich achtsam und respektvoll bestimmte Dinge tun kann, sondern es ist auch wichtig, dass ich ein bestimmtes Grundwissen habe, dass ich adaptieren kann, dass ich ergänzen kann, auf das ich aufbauen kann. Dann ist es aber zusätzlich unglaublich wichtig, dass ich nachhaltige Kompetenzen habe. Und dafür ist natürlich das Wissen wichtig, um zu verstehen, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt erstmal langfristiges Denken, heißt erstmal auch, dass ich Dinge nicht für eine Sofort- und Schnellwirkung nur baue, sondern dass ich immer gucke, wie kann ich denn ressourcenorientiert, also ressourcenschonend oder einfach eben so, dass ich immer wieder die Ressourcen wieder zurückhole oder vielleicht wiederhole oder aufbaue, wie kann ich es so erreichen, dass ich erfolgreich dabei bin, langfristig deutlich erfolgreicher, als wenn ich eben das kurzfristige Feuerwerk abwerfe sozusagen. Dann natürlich unglaublich wichtig, aber auch die persönlichen Kompetenzen. Die Kompetenzen wie auf der einen Seite Flexibilität, der Umgang und das schnelle Eingewöhnen auf und Einstellen auf neue Umstände. Auf der anderen Seite aber auch so diese Resilienz, das heißt so dieses in sich ruhen. Früher nannte man einen Teil davon auch Intuition. So dieses Wissen, was einem gut tut, in sich reinspüren, was zum Beispiel beim Recruiting auch ganz hilfreich sein kann, wenn der Bauch einfach gegen eine Kandidatin oder einen Kandidaten spricht, aber das analytische Tool, das man vor sich hat, ganz klar sagt, passt eigentlich alles, was willst du denn? Das heißt, auch dieses wieder zu sich zurückkommen und auch Leadership verstehen als etwas, was man nicht nur, ich sag mal, anderen antut, sondern als erstes, was für sich selber gilt, weil man eben auch immer mehr als Coach, Gastgeber, Gastgeberin oder eben auch als jemand, der selbst Lernender ist, sich versteht in der Rolle eines agilen Settings, für das es notwendig ist, dass man auch begreift, dass man nicht egozentriert seine Aufgaben ausübt, wie es eben angelernt ist, auch durch Schule, Zensuren und so weiter, also individuellen Leistungsdruck, sondern dass man deutlich eher sich kollaborativ versteht, also als eine Gruppe, und gesamtsystemisch denkt, das heißt, was nutzt dem System insgesamt? Und so beispielsweise eben eigene Ideen begreift als Teile, die für ein Ergebnis gesamt, also für ein Ergebnis, das viele mittragen, hilfreich ist.
Stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt eine mittelständische Unternehmerin und habe eine ganz vielfältige Belegschaft und ich höre jetzt diesen Podcast und höre diese verschiedenen Kompetenzbereiche, also auch das Wissen, die persönlichen Kompetenzen, diese Adaptionsfähigkeit. Was würden Sie mir denn raten? Soll ich einfach mal eine Resilienzschulung machen und alle verpflichten, da mitzumachen und selber natürlich auch? Oder wie gelingt mir das denn, das rauszufinden, was meine Leute jetzt brauchen, vielleicht auch in meiner Branche?
Also das einfachste Rezept, was viele interessanterweise überhaupt nicht sehen, ist die Mitarbeitenden fragen. Man denkt ja häufig, die haben keine Ahnung, aber die Mitarbeitenden haben sehr wohl eine häufig sehr genaue Ahnung davon, was sie brauchen, was ihnen gut tut und was sie gerne hätten. Und vor allem werden sie gerne gefragt. Und zwar nicht erst dann, wenn alles schon da ist, sondern dann, wenn Dinge auch in der Konzeptionsphase noch sind. Das heißt, es macht total Sinn, Umfrage zu machen. Es macht Sinn, Statusgruppen zu bilden, die übergreifend von Produktion bis Geschäftsleitung die Leute zusammenbringen in kleinen Gruppen und Dinge diskutieren, die dann aber auch entscheidungsfähig sind oder die eben einfach auch Gehör finden und nicht einfach verpuffen. Denn was Mitarbeitende meistens nicht besonders gut finden, ist, wenn sie gefragt werden, aber man das einfach nur so pro forma macht, also das Ganze im Grunde eigentlich so eine Art Greenwashing ist. Wichtig also, Mitarbeitende ernst nehmen, Mitarbeitende von Beginn an einbeziehen, nicht überfordern, aber ihnen die Chance und Möglichkeit geben, dass sie mitsprechen und nicht nachher sagen, ja, jetzt kommst du, aber hättest du mich mal gefragt. Häufig ist es auch die Geste einfach, dass man sagt, möchtest du, ich hätte dich gerne dabei. Okay, du hattest die Chance, ich verstehe, dass du nicht kannst, möchtest und so weiter, aber dieses Einladen alleine ist extrem wichtig und das Begegnen auf Augenhöhe. Unabhängig davon, dass jeder natürlich einen anderen Horizont mitbringt, eine andere Erfahrung mitbringt und natürlich auch anderes Know-how mitbringt.
Was ja auch gut und richtig sein kann.
Absolut. Weil ich sag mal, es ist wichtig, dass man sich eben wie ein Fußballteam versteht, wie ein Orchester oder eben einfach absolut synergetisch. Und da ist jeder eben da wichtig, wo er ist und hat auch eine ganz absolute Bedeutsamkeit eben auf dem Platz, den er da gerade einnimmt oder ausfüllt.
Ich finde das total wunderbar, weil das so konkrete Tipps sind, die, glaube ich, auch wirklich für die Unternehmen ja handhabbar sind, wenn sie denn mal sich die Zeit nehmen, ne, da rein zu investieren. Ich glaube, was oft so ein erster Schritt ist, dass man sich ja so hinsetzt als Chefin, als Chef und googelt mal Kompetenzen der Zukunft oder Future Skills und dann landet man eben auch bei diversen Studien, um mal so beispielhaft zwei zu nennen. Also der Stifterverband hat eine Online-Befragung gemacht und da kamen dann raus die 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel. Und Südwestmetall hat die Universitäten Ulm und Regensburg beauftragt. Die haben dann über 1 Million Stellenanzeigen ausgewertet und kamen dann auch auf so ein ganzes Set von Kompetenzen, die man ausbilden müsste. Was halten Sie denn von solchen Studien mit so Listen von Kompetenzen, die man haben sollte?
Die sind sicherlich sinnvoll mit dabei zu haben. Allerdings ist fernab von diesen Listen einfach total wichtig, dass ein Unternehmen für sich weiß, auch abhängig A von der Unternehmenskultur und B von den Arbeitsbereichen, was und wen sie denn braucht. Mhm. Und es sind häufig interessanterweise in Stellenausschreibungen und Kompetenzen genannt, die gar nicht so wichtig sind. Es sind andere parallel genannt, die dominieren und die jedes andere der anderen Argumente total schlagen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich suche jemanden auf einer Bereichsleiterebene. Und dann schreibe ich zum Beispiel, für uns ist total wichtig, dass jemand flexibel ist, wertschätzend, totaler Teamplayer ist und so weiter. Ja? Ich schreibe vielleicht auch, kommunikativ ist wichtig und redegewandt oder so. Ne? Und dann steht irgendwo mit dabei, Kenntnisse aus der Branche sind willkommen. Ja? Da würde sich dann jemand denken, der es liest, also ganz objektiv liest, na, willkommen heißt, brauche ich nicht, aber wäre schön, wenn ich die habe. Bewirbt sich und erfährt dann, ja, also Sie sind ja wirklich ein Redetalent, Sie sind ja auch wirklich klasse, was Sie da für Teams geführt haben und Projektmanagement, haben Sie ja so schon super Sachen gemacht. Aber wissen Sie was, Sie sind ja branchenfremd. Und dann sagt er, naja, aber da steht willkommen. Ja, und letztendlich ist das dann das entscheidende, also das entscheidende Argument, jemanden zu nehmen oder nicht zu nehmen. Und häufig auch entscheidender als eben andere Dinge, wie zum Beispiel dann eine bestimmte Ausbildung, ein Abschluss oder eben auch andere weiche Faktoren, weil sich eben die Arbeitgebenden dann auch denken, naja, das eine oder andere kann der oder die ja auch dann noch mitnehmen. Da gebe ich dann eine Weiterbildung und dann kann der oder die eben noch lernen, wie man eben präsentiert oder wie man so auftritt und so diese weichen Faktoren eben mit rüberbringen und vergessen häufig darüber, dass das gar nicht mal so unwichtig ist.
Kann man denn eigentlich pauschal sagen, wie lange das dauert, so Mitarbeitende oder zukünftige Mitarbeitende auch auf so ein Level zu bringen? Denn das ist ja auch gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen eine große Frage. Das bedeutet ja immer Manpower bereitstellen, oder Zeit bereitstellen zumindest erstmal oder vielleicht am Ende auch Kosten, die auf einen zukommen.
Absolut. Es ist natürlich eine absolute Abwägungssache. Also wenn ich jetzt, wie gerade eben gesagt, jemanden als Bereichsleiter dabei haben möchte, wo es absolut nützlich ist, dass der in der Branche schon Footprint hat und da ein- und ausgeht und die Leute auf du begrüßt, das ist natürlich schon eine Zeitersparnis.
Klar.
Auf der anderen Seite, wenn jemand einfach diese Kontakte hat, aber total, ich sag jetzt mal, verklemmt ist, introvertiert ist, den Mund nicht aufkriegt, dann hilft ihm das im Grunde nicht viel. Und wenn das so ein Typ ist, der eigentlich gar nicht so gerne reden mag, wird ihm die Rhetorik, das Rhetoriktraining, das Auftretentraining vielleicht ein bisschen helfen. Aber letztendlich wird er wahrscheinlich nicht irgendwie von jemandem, der das Archiv lieber liebt, zum Verkaufsass werden, das mit einfach Leidenschaft da vorne steht und am liebsten die Produkte den Menschen vermittelt in Gesprächen und so weiter. Ne? Das heißt, letztendlich in dieser Frage muss man wirklich abwägen. Und das ist dann wirklich eine Sache, dass man guckt, was für ein Typ habe ich denn vor mir. Ich glaube, ich sag mal, wenn ich diejenige wäre, die jemand aussuchen würde dafür, würde ich wahrscheinlich, wenn ich diese beiden Typen habe, also wirklich im Extrem, was sicherlich selten der Fall ist, da würde ich wahrscheinlich eher zum Verkaufstalent tendieren, weil jemand, der eine gewinnende Art hat, auch schnell irgendwo reinkommen kann. Und jemand, der schon Footprint hat, da weiß ich ja auch gar nicht so, was er denn für einen hat. Ob der jetzt wirklich gut ist, ob er vielleicht da in der Rolle vorher zum Beispiel auch vielleicht irgendwie verbrannte Erde hinterlassen hat oder das Unternehmen, bei dem er war, vielleicht nicht so gut angesehen ist oder so. Das sind natürlich dann auch alles Dinge, die eben, wenn jemand einen ersten, also sozusagen jungfräulichen Eintritt da hat, dann einfach ja gar nicht so als Painpoints da passieren können.
Ja, was mir total auffällt und auch positiv auffällt, wenn wir über die Kompetenzen der Zukunft reden, dass wir sehr viel über sehr menschliche Themen sprechen und es geht gar nicht so sehr um, alle müssen mal in ein Bootcamp zur Softwareentwicklung oder Coding-Akademie, ne, oder Data Analytics lernen. Das ist es vielleicht auch oder für einen bestimmten Teil der Beschäftigten. Aber es geht eben auch um persönliche Kompetenzen, um Resilienz, um vernetztes Denken. Das nehme ich auf jeden Fall mit von unserem Gespräch heute.
Wenn ich das nochmal ergänzen darf, würde ich auch sagen, dass es definitiv auch für die Coder, Programmierer denn unglaublich wichtig ist. Denn ich brauche ja auch gerade, wenn ich programmiere, brauche ich ja irgendwelche Werte, auf deren Basis ich Entscheidungen treffe. Dafür halte ich es für unerlässlich, dass ich eben schon mal was gehört habe von Achtsamkeit, von Resilienz, aber auch von Diversity, von Chancengleichheit. Und beispielsweise, Sie haben wahrscheinlich oder haben das wahrscheinlich auch mitbekommen, dieses Experiment, das mal gemacht wurde, wo man mal gesagt hat, Programmierende programmieren jetzt einfach mal drauf los, eine App, die Gesichter bewertet, wo dann irgendwie rauskam, dass eben ganz klares Bashing da herrscht, weil die im Grunde sich selber programmiert hatten als den tollsten Typen. Und alle, alle anderen, die anders aussahen, Hautfarbe, Gender, Alter und so weiter, alle eben runterfielen. Und da muss man sagen, das kann ja einfach auch mal so passieren. Man ist dann so drin und programmiert einfach mal los. Insofern ist eine Sensibilität dort in diesem Beruf genauso wichtig, wie ich sie auch zum Beispiel bei der Ausbildung zum Arztberuf halte, wo es nicht nur darum geht, wie eine Maschine zu gucken, oh, okay, Erkältung, ist jetzt schon das fünfte Mal, sondern mal irgendwie zu schauen, ach, wie kommt denn das? Naja, der hat vielleicht irgendwie, die hat vielleicht irgendwie andere Herausforderungen gerade zu lösen. Und vielleicht spreche ich das mal kurz an, so Stichwort Immunsystem, Aufbau, sich mal was Gutes gönnen und so. Klingt jetzt profan, meint aber nur, diese sogenannten Soft-Faktoren sind häufig die entscheidenden.
COFA to go. Wissen zum Mitnehmen. Tja, die Arbeitswelt von morgen, sie wird anders aussehen als die von heute. Und um dort bestehen zu können, werden einige andere neue Kompetenzen nötig werden. Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie gut beraten, sich schon jetzt darum zu kümmern und Ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, diese Skills aufzubauen und in den betrieblichen Alltag dann auch tatsächlich zu integrieren. Worauf es dabei ankommt, das hören Sie jetzt noch einmal kurz und kompakt von unserem Gast, nämlich 3 Tipps von Annabel Tennis, wie Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen. Ihr erster Tipp, bitte.
Mein erster Tipp ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit nachhaltig verstehen und nachhaltig implementieren und zwar mit allen 3 Säulen plus den Prozessen und der Organisation, damit es auch die Chance hat, wirklich das Unternehmen erfolgreich zu machen. Dann 2. Tipp. Darf ich schon loslegen?
Unbedingt.
Die Maßnahmen, und zwar wirklich ganzheitliche Maßnahmen, konzertiert zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Absolut wichtig. Denn es wird immer wichtiger, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie ihre privaten Herausforderungen auch so hinbekommen, dass sie trotzdem engagiert, begeistert, motiviert bei der Arbeit sind. Und das ist nicht nur alleine, bedeutet nicht nur alleine Kind, Schwangerschaft, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Es kann auch sein, dass es eben Angehörige sind mit besonderen Herausforderungen. Zu pflegende Angehörige oder auch die eigene Erkrankung, die einen mal vielleicht irgendwie mehr als 6 Wochen mitnimmt. Und an 3. Stelle halte ich es für absolut wichtig zu gucken, dass die Mitarbeitenden nicht einfach nur Mitarbeitende sind, sondern sie sind viel mehr. Sie sind vielleicht Lernpaten, sie sind vielleicht Mentorinnen, sie sind vielleicht einfach auch diejenigen, die als Botschafterinnen fungieren, wenn es um bestimmte Nachhaltigkeitsthemen geht oder als Influencer, wenn es um neue Tools geht, die jemand engagiert und motiviert und wissend einfach weiterführt.
Sie sind unser erster Gast, der sich ja selbst durchmoderiert hat. Ich finde das toll.
Super. Ganz toll.
COFA to go. Wissen zum Mitnehmen. Das war Annabel Tennis auf dem COFA-Sofa. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren, unser Gast und so viele spannende Sachen erzählt haben zu den Future Skills. Tja, und wenn wir mal in die nähere Zukunft schauen, dann werden Sie sehen, soweit ist es gar nicht mehr bis Weihnachten. Wir bewegen uns also in großen Schritten in Richtung Jahresende. Aber eine Folge, die haben wir noch. Und was für eine?
Und da machen wir es uns so richtig gemütlich mit einer wahnsinnig tollen Kollegin von mir. Uns besucht nämlich die Regina Flake, mit der ich schon ganz lange total gerne zusammenarbeite. Wir schütteln die Sofakissen extra kräftig auf für Sie.
Das letzte Mal werden wir uns in diesem Jahr am 7. Dezember hören. Bitte schon mal vormerken. Und wir wünschen Ihnen deswegen jetzt schon mal einen ganz besonders schönen ersten Advent und nicht ganz so viel Stress auf Ihrem Endspurt bis Jahresende. In 2 Wochen sind Sibylle und ich dann wieder bei Ihnen.
Machen Sie es gut. Bis dann.
Fachleute für Fachkräfte. COFA auf dem Sofa. Der Podcast.